Ich bin Scout eines Bundesliga-Vereins namens Weiß-Gold. Ich habe mir schon ganz viele Spiele von euch angesehen. Und da ist mir einer ganz besonders von euch aufgefallen. Du. Du hast wirklich großes Talent. Und vor allem, du hast die richtige Einstellung.
Naja, aber wir haben ja verloren.
Ja, aber du bleibst immer positiv. Du bist immer motiviert. Das gefällt mir. Und aus dir kann richtig was werden. Auf dem Weg würde ich dich gerne begleiten.
Servus, herzlich willkommen zum Pressing Podcast. Jonas, ich würde dich auch gerne auf dem Weg nach ganz oben würde ich dich gerne begleiten. Du bist immer motiviert.
Aber selten positiv.
Das ist egal. positiv verrückter. Jonas, auf welchem Weg kann ich dich denn begleiten? Kannst du mir da irgendwie was an die Hand geben? Weil am Ende bin ich natürlich der dir die Tür zeigt. Durchgehen musst du alleine. Womit kann ich dir helfen? Wie kann ich dich besser machen?
Also ich sage mal, einen Angriff in Richtung Profifußball würde ich bei mir schon noch mal sehen. Mhm. Also wäre schon noch
in welcher
ein
Funktion?
Letzter. Ja, schon als Spieler, würde ich sagen. Spieler.
Ja. Ja. Gut, da müsstest du zum FC Gold-Weiß, Weiß-Gold. Da habe ich Kontakte, da könnte ich dich reinbringen.
Ja. Ja, super.
Du sagst jetzt vielleicht am Anfang, sie ist als Sprungbrett.
Nee, glaube, mit deiner Unterstützung wird es relativ fix gehen.
Nee, Jonas, es ist nicht nur meine Unterstützung, es ist dein Wille und es ist dein Können und dein Durchhaltevermögen. Und du hast noch viele gute Jahre vor dir, deswegen würde ich dir raten, die kleinen Schritte zu gehen und erstmal bei Weiß-Gold anzufangen. Ja. Und da kann dir dann auch wirklich, kannst du noch geschliffen werden. Als Diamant, als den ich dich dann doch am Ende des Tages sehe.
Vielen Dank. Vielen Dank dafür.
Jonas, du als unmittelbar Involvierter, wie siehst du gerade die Lage des FC Schalke 04? Ist die Dzeko-Mania bei dir schon angekommen?
Die ist von Anfang an natürlich da gewesen. Ganz klar. Und ja, sieht so aus, als ob sie es tatsächlich versuchen, nicht zu versägen, den Aufstieg. Eigentlich
das sieht dann ganz Neues. So aus, ja. Aber gut, noch ist nicht aller Tage Abend. Wie steht's um deine bosnischen Sprachkenntnisse? Ist das schon
seit in der Kabine nur noch Bosnisch und Kroatisch gesprochen wird, habe ich da natürlich aufgesattelt.
Ist klar. Auch, ich fand's gar nicht so souverän gelöst dann nachher, muss ich ehrlich sagen.
Ich fand es insgesamt geil, nachdem es so Anfang der Rückrunde so 1, 2, 3 Spiele so semi-optimal lief.
Brennt es auch sofort wieder lichterloh.
Aber sofort lichterloh, auch von mehreren Seiten.
Es bleibt halt Schalke.
Es bleibt halt Schalke. Also ich war sofort wieder all in der Saison drinne, weil es war alles schön. Alles schön.
Genau, das ist das Coole. Das ist ja schön, dass überhaupt was ist. Also das muss man ja schon sagen. Da freue ich mich auch, bin da auch dann gern mit dabei auf der Achterbahnfahrt. Und ich fand eben diese Geschichte, dass er dann so gesagt hat, also als diese bisschen kuriose Geschichte mit, dass ja nur noch Bosnisch in der Kabine und dass vielen Spielern oder einigen Spielern, es war auch wie so ein klassischer Boulevardbericht, einige Spieler hat man gehört, denen das Wort Brate auf den Sack geht. Was ich durchaus nachvollziehen kann, weil ich kann mir schon vorstellen, wie es da ablief. Nur, ja, wie das dann so gehandelt wurde seitens Trainer und Verein, fand ich da irgendwie so ein bisschen schwach, weil der Trainer, den ich eigentlich ganz sympathisch finde, der übrigens großer Stromberg-Fan ist, was ihn noch sympathischer macht, der finde ich eigentlich gut, aber der hat so zweimal zu oft so ungefragt im Nachhinein nochmal darauf angespielt und das nochmal so zurückgeholt. Und deshalb habe ich mir gedacht, meine Oma hat immer gesagt, getroffene Hunde bellen. Und da war ja schon was.
Ja, vor allem werden dazu anderen Dingen dann gar nichts gesagt. Ja, ja. Zu dieser Nummer mit dem Jugendtrainer, wo man ja auch eine Meinung zu haben kann, aber wo er dann sich gar nicht zu verhält und auch beim klärenden Gespräch wohl nicht dabei ist, das war ihm dann so komplett egal.
Ja, auch so, und auch so, dann ist auch geil, weil er dann im Prinzip einmal sagt, ja, also er kann da sowieso nichts dazu sagen, er ist in der Kabine ja nicht dabei, das machen die Jungs schon selber. Fand ich an sich gut, also clever gelöst, sagt dann aber im zweiten Satz danach, ja, vor allem, wenn, dann sprechen die ja da viel Türkisch oder so. Und denken so, ja, okay, das weißt du ja auch nicht. Du bist ja nicht da. Also,
bist du in der Kabine nicht dabei?
Woher weißt du denn das? Ja. Also irgendwie ist alles ein bisschen dubios. Aber schön, wenn nur das die Themen sind in der Fußballwelt, über die man sich da austauschen kann. Apropos kurios. Du weißt ja, ich bin in letzter Zeit so ein bisschen, habe ich so Narren gefressen an Österreich generell, aber auch spezifisch dann natürlich noch an den handelnden Fußballpersonen oder ehemals handelnden Fußballpersonen, namentlich natürlich Herzl und Toni, Andi Herzog und Toni Polster. Und habe jetzt eine lustige Sache gelesen, weil ich habe das in ein paar Videos schon ab und zu mal so gesehen oder gehört, dass sie bei Toni Polster immer wieder anspielen drauf, irgendwie auf seine Länderspieltore. Mhm. Und ich habe jetzt auch zufällig rausgefunden, warum das so ist. Also es ist so, Toni Polster hat 95 Länderspiele für Österreich gemacht und dabei 44 Tore erzielt. Und der Rechtsstreit ist jetzt nicht mehr, aber es gab einen Rechtsstreit um die Anerkennung von 3 weiteren Toren aus inoffiziellen Spielen. Und Toni Polster strebt bis heute die nachträgliche Anerkennung von 3 Toren aus 2 Spielen in den 1980er Jahren gegen Liechtenstein und Tunesien an, die vom österreichischen Fußballbund, also die Spiele wurden als inoffiziell eingestuft, und mit den Toren hätte er eben nicht 44, sondern 47. Und da hat er, also wirklich, er ist den Klageweg gegangen, damit 3 Tore gegen Liechtenstein und Tunesien.
Wo klagst du da?
Da klagst du also, vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen. Begründung der Ablehnung. Das Gericht stellte fest, dass die Führung der Länderspielbilanz allein dem ÖFB obliegt und es keine FIFA-Vorgaben gab, die den Verband zur Anerkennung verpflichten.
Und scheiß ÖFB.
Scheiß ÖFB. Kann man nur ja sagen. Und eben, der Toni Polster hat es bis heute nicht verwunden, und das ist wohl in der Szene und natürlich für Andi Herzog auch ein gefundenes Fressen, dass man da immer wieder drauf referiert und so sagt, jetzt mit den Toren. Und unabhängig von dem Rechtsstreit, also Toni Polster war ja Rekordtorschützenkönig, ist aber im Oktober 2025, also vor kurzem erst, dann abgelöst worden von
Marko Arnautovic.
Korrekt. Der den Rekord nun hält. Jetzt weiß ich tatsächlich gerade nicht auswendig, ob er mehr als 3 Tore jetzt vorne liegt. Weil wenn nicht, dann ist der Toni natürlich auf Kohlen.
Ja, und die Frage ist, hat er schon gegen Liechtenstein und Tunesien geknipst?
Gegen Liechtenstein könnte ich mir sehr gut vorstellen. Tunesien weiß ich jetzt nicht. Marko Arnautovic hat 47 Tore. Also genau so. Die Zahl. So, also ja. Mit einem Tor, Marco, eins noch und dann ist Ruhe.
Dann gibt auch der Polster-Toni Ruhe.
Aber stell dir vor, der Arnautovic macht jetzt keins mehr.
Ja.
Und wird dann immer so der Rekordtorschütze genannt. Junge, der geht ja komplett aus dem Sattel.
Das fuchst ihn, aber da sieht man auch wieder die Verbandswillkür, wie der ÖFB mit verdienten Ex-Spielern umgeht. Ne?
So geht man nicht mit unseren Helden um. Also.
Nee, finde ich nicht gut.
Ist auch ein schwaches Zeichen an andere, die da vielleicht mal in diese Legendenfußstapfen treten, wie Martin Hanek, wie ist Martin Stranzl auch, ja, die da, und Conny Leimer, ja, der das sicherlich auch mal eine absolute Legende sein wird.
Michael Gregoritsch, da sind einige gerade in der Pipeline.
Unser Gregor, der uns, also ich sag jetzt uns, ja, zur WM geschossen hat, das erste Mal seit 46 Jahren oder so ähnlich. Ja, also es ist für mich ein Skandal, dem viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ja. Sowas lernst du nicht in der Schule. Du lernst jeden Scheiß in der Schule, aber das lernst du nicht.
Ja, aber das nicht. Nee, das ist frech. Ich habe auch noch nie gehört, dass das im Jura-Examen irgendwie abgefragt wird. Ja,
da hatten wir doch mal dieses geile Fußballbeispiel.
Ja, genau.
Ja, das ist aber was. Hier, liebe hier Juristen, Dingser da, liebe Richter und Dingsbums. Macht mal hier, das sind Sachen aus dem Leben,
ja,
mit denen man auch was anfangen kann. Ja. Ja. Wie klage ich? Also welche, auf welcher Grundlage erstmal klage ich? Wo klage ich? Also da kannst du ja den Fall von A bis Z aufziehen.
Ist so, hast du deine Klausur voll.
Ja. An der Stelle herzliche Grüße an alle, die bald die Juristerei wieder in Angriff nehmen, weil anfangs März, meine ich, sind ganz viele Prüfungen in ganz wenigen Tagen. Alles Gute.
Viel Erfolg.
Alles Liebe. So, was hast du dabei?
Ich habe von unserem Gegenpressing Schiedsrichter-Expert Dennis. Hm. Gestern,
oh Gott, das ist nie gut eigentlich.
Gestern eine Frage gestellt bekommen, die ich, gebe ich offen zu, nicht beantworten konnte. Ich aber ihm versprochen habe, sie mitzunehmen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du da tiefer in der Materie bist als ich.
Kurz so eine Frage vorab. Ist es ja. So eine Frage à la, ich kenne die Antwort und will wissen, ob ihr sie auch kennt, oder ist es
Nein.
eine,
okay. Nein. Ist wirklich, also ich fand es wirklich interessant.
Okay.
Was haben Andreas Köpke, Lothar Matthäus, Oliver Bierhoff und Toni Yeboah gemeinsam?
Okay. Einen Tipp würde ich mir gern abholen wollen. Und zwar hat es, weil es ja von unserem Schiedsrichter-Experten kommt, von unserem Markus Merk, hat es was mit Schiedsrichtern im weitesten Sinne zu tun oder nicht?
Nein, der Gegenpressing Gräfe ist mal raus aus seiner...
Ja, gut, da sitzt der da irgendwo in seinem Stuhl, hat schon 20 Weizen drin und stellen sie jetzt so eine Frage, oder was?
Ja, genau.
Ja. Also, Toni Yeboah, Olli Bierhoff, Köpke und Luther.
Ja.
Hat es was mit dem schnellsten und, Spieler zu tun?
Alle vier nicht prädestiniert für, würde ich sagen. Aber wenn du es hörst, sagst du, ah, ja klar, auf jeden Fall. Also, gegen mir zumindest.
Also, es geht um Bundesliga-Geschichte. Also irgendwie hat es mit der Bundesliga was zu tun, so.
Boah, so mittelbar, würde ich sagen.
Ja. Hat es mit dem Sport in erster Linie was zu tun oder nur in zweiter Linie?
Ja, in zweiter Linie, würde ich sagen.
In zweiter Linie. Geht es um irgendwelche Buchstabenkombinationen oder sowas, solche Geschichten? Bringt es mir überhaupt was, die Namen durchzugehen, oder ist es halt, sind die halt random?
Es geht um den Nebenverdienst, sagen wir mal so, den alle vier hatten.
Um Werbung?
Ja.
Haben für dasselbe Produkt oder dieselbe Marke Werbung gemacht?
Genau.
Okay, also Bierhoff weiß ich, dass der für so Shampoo-Zeug Werbung gemacht hat. Klar, schöne Olli. Hat es damit was zu tun?
Mhm.
Geht es um ein Getränk?
Nein.
Geht es um Nahrungsmittel?
Ja.
Ja, sag's.
Dani Sahne.
Ah,
sie
ja,
haben alle für
stimmt.
Schokopudding.
Dani Sahne von Danone. Okay, Olli Bierhoff, also die anderen hätte ich nicht. Ah, Köpke, jetzt wo du es sagst, wäre ich niemals drauf gekommen. Olli
Man
Bierhoff,
kommt aber
ja.
Jetzt, ja, aber so langsam kommt dann, ah ja, krass, stimmt, irgendwie schon. Yeboah auch, ich habe Lodder nicht so ganz in die Gleichung bekommen, da nee. Hat tatsächlich nichts geklingelt, aber die
Dani
anderen.
Dani Sahne von Danone. Mhm. Gibt es noch, gibt es nicht mehr? Ja.
Keine Ahnung.
Dani Sahne, das war der braune Pudding mit dem weißen Sahnehäubchen, gell?
Ja, genau.
Den es so oder so ähnlich dann in zig Variationen bei Discountern auch gab.
Ja, genau. Ich glaube, Vanille war dann irgendwie so das Nächste.
War,
und dann
ich,
noch
war ich eher Fan, muss ich sagen. War immer mehr Vanille als Schokolade.
Ja, ich fand es insgesamt nicht so geil, aber wenn Vanille. Ja.
Ja. Ja, Olli Bierhoff, das war ja die Zeit, wo der, sagen wir mal, ich glaube, abseits des Platzes bekannter war als auf dem Platz, so, mhm. weil der in Deutschland ja eh nie so richtig bekannt war. Kurz halt EM96. Aber
und
ich glaube,
hat er nach. Als er zu Milan ist, ist dann, also es war genau. Auch nach der WM 96.
Ja. Und er war ja auch der einzige Deutsche, glaube ich, in diesen Nike-Werbespots, weil der bei Nike unter Vertrag mhm. war. Oder bei einem, glaube ich, an einem Flughafen-Ding war. So für eine Millisekunde haben sie ihn auch reingeschnitten, weil halt, ja.
Neben den ganzen Schnicksern
ja,
aus Brasilien.
Genau.
Und
ja, der hat auch nicht viel gemacht. Der hat, glaube ich, einen Powerschuss ja. und dann war es das. Mhm. Aber der hat ja auch, meine ich, mit Ausnahme der ersten ein, zwei Jahre seiner Karriere, glaube ich, nie in Deutschland gespielt.
Nee, ich glaube, der ist dann in Italien auch.
in Rente. Ich glaube, in Österreich war er sogar davor.
Oder in Österreich.
Am Anfang meine ich Uerdingen, okay, die ersten 4 Jahre. 2 Jahre Uerdingen, 2 Jahre HSV, kurz noch zu Gladbach für 8 Spiele und dann Austria Salzburg, Ascoli Calcio, natürlich die erste Adresse und dann zu, logischerweise,
Udine,
dann 3 Jahre AC Mailand, dann noch ein Jahr Monaco, habe ich auch nicht mehr drauf.
Ah ja, doch, stimmt.
Und Chievo Verona zum Abschluss, da klingelt was. Hätte ich jetzt nicht 100% drauf gehabt.
Ist halt jetzt schade, dass wir ihn hier verbraten haben, weil das wäre so einer für Was bin ich, den du in Hamburg und Gladbach nie im Leben auf dem Schirm hast.
Never. Ja, aber das ist auch dann ist auch nicht der Geist, das Wer bin ich. Ganz kurz, wie viele Tore hat er in der Serie A geschossen?
Boah, ich glaube, in Mailand ist der einmal Torschützenkönig geworden. Da wird der so ein bisschen über 20 wahrscheinlich gemacht haben. Bei Udine auch. Boah, weiß vielleicht 75?
Insgesamt?
Hm?
104.
Boah.
Gar nicht schlecht.
Mehr.
Also, Torschützenkönig ist übrigens bei Udine geworden. Das hätte ich sogar gewusst. Okay. Und dann, nach der Torschützenkönig-Saison, deshalb ist er dann zu AC Mailand. Und also der hat bei Ascoli 117, 48, bei Udine 86, 57 und bei Mailand, das wundert mich jetzt, 91, 37, das ist richtig stark.
Ja, vor allem, weil er mit Shevchenko in seiner Prime da gekickt hat zusammen, und Inzaghi und so.
Ja, vor allem, wenn du siehst, 91 Spiele, 37 Tore, das sind... Also erstmal überhaupt 91 Spiele, das sind auf 3 Saisons gerechnet, hat er fast jedes Spiel gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann insgesamt 37 Tore, Serie A bei AC Mailand. Das kannst du machen.
Ja.
Gut. So viel also zu Olli Bierhoff. Okay, Dani Sahne. Müsste man sich, es gibt so einen YouTube-Kanal, da kann man sich die ganzen alten Werbungen auch nochmal anschauen. Sind gute Sachen dabei. Auch Rügenwalder Mühle und Hanuta, durch die richtig geile Sachen. So, Thema kuriose Anstellungsverhältnisse im Amateurfußball. Was fällt dir da so als erstes so ein?
Ja, häufig bei Kosmetikfabrikanten beispielsweise.
Ey, sitzt bei dir in der Heimat, ja? Da spekulierst du auch noch drauf?
Ja, da spekuliere ich auch noch drauf. Meinst du jetzt, also was man bei Amateurvereinen Kurioses machen kann? Tja, weiß ich nicht.
Aber sind so die Klassiker?
Ja, Platzwart, kann's angestellt werden, irgendwie Teammanager, Stadion.
Nee, was ich meine jetzt, welche Blüten treibt es manchmal, dass Leute im Amateurfußball, also Spieler, Geld verdienen, ohne Geld zu verdienen?
Ja, wie sind da beim örtlichen Bauunternehmer irgendwas zu machen.
Werden da mal auf der Gehaltsliste geführt und tauchen aber montagmorgens zum Leberkäse-Essen auf, aber dann war es das eigentlich auch für die Woche.
Ja.
Ja, und da gibt es zig Beispiele. Habe jetzt ein neues gelesen und da war ich tatsächlich überrascht, weil ich das noch nicht kannte. Man hat ja da schon viel gesehen, da wundert er nämlich viel. Aber es gibt jetzt auch die Variante, dass du im Landtag angestellt bist von einem Landtagsabgeordneten, der gleichzeitig Vorsitzender eines Landesliga-Vereins ist und der dann mal so 4 seiner Spieler auf seine Landtags-Payroll nimmt. So geschehen in Sachsen-Anhalt, wo der ein AfD Abgeordneter gedacht hat, ja, wir haben ja eh noch nicht genug Probleme und einen schlechten Ruf, da machen wir einfach mal noch so Scheinanstellungen und hat da eben 4 seiner Spieler angestellt und ich glaube in der Süddeutschen habe ich das gelesen oder Süddeutsche Online und dann haben die auch noch bei dem Verein nachgefragt und haben da mit dem Vize gesprochen und der wusste davon anscheinend nichts. Dann hat dann gesagt, nö, da weiß er jetzt nichts von. Und dann O-Ton, wer bei uns spielt oder sich ehrenamtlich engagiert, macht das gewöhnlich nicht für Geld. Spieler bekommen höchstens mal eine Siegprämie von 20 oder 30 Euro. Trainer 50 Euro im Monat Aufwandsentschädigung. Da könnten natürlich 250 Euro vom Landtagsabgeordneten ein willkommener Bonus sein. Und ich denke, da hat er recht.
Ja. Ist sicher, aber weißt du, jetzt, sie machen aber auch alles falsch. Jetzt sollst du keinen mehr aus deiner eigenen Familie anstellen. Jetzt nimmst du halt andere, ist auch wieder nicht richtig. Ne? Ist natürlich.
Ist übrigens einer von denen, der die ganze Familie auch irgendwo untergebracht hat. Und der selber hat jetzt auch noch mal vier Landesligaspieler. Nee, komm, nehme ich dich drauf. Das fällt nicht auf.
Jetzt auch egal.
Jetzt auch egal. Nehme ich dich mit drauf. Schau mal, wie lange es gut geht. Alles, was bei rumkommt, ist Bonus. Das schaffen wir schon. Ja.
Dafür unterschreibst du aber noch ein Jahr länger, mein Freund. Ne?
So.
Das ist natürlich.
Gut, Erfolgsbeteiligung kann ich dir jetzt da nicht versprechen, aber.
Das ist aber auch schon echt richtig dreist. Eigentlich müsstest du den Verein jetzt auch richtig abmackeln dafür.
Naja, wussten die ja gar nicht. Wussten die ja nicht. Läuft ja nebenher. Kann also, was der Herr Landtagsabgeordnete seines Zeichens Vorsitzender hat, da kann der Verein, das kann der nicht. Woher sollen die das denn?
Also, ja, eben.
Kann man nicht immer alles auch gleich in Sippenhaft. Hier bei den Ultras, da willst du immer hier keine Kollektivstrafen, aber da willst du jetzt, da musst du dich mal entscheiden, Jonas.
Ja.
Da musst du dich entscheiden. Da kann man sich nicht immer die Rosinen rauspicken.
Ausgesperrte Landtagsabgeordnete immer bei uns.
Da habe ich noch eine kleine Geschichte gelesen, und zwar bei Pro Evolution Soccer. Die Älteren erinnern sich, da gab es ja früher nicht die echten Namen. Ist ja auch schon mehrfach durchgekaut worden. Sehr lustige Namen teilweise auch. Und irgendwann kamen die echten Namen ja dann aber. Und ganz vereinzelt gab es aber trotzdem noch falsche Namen. Also sagen wir mal, irgendwie 95% war richtig, und so ganz vereinzelt gab es dann falsche Namen. Weißt du, woran das lag?
Also ich weiß nur, dass es bei Vereinsnamen und so auch manchmal noch andere gab, weil ich glaube, eine Zeit lang beispielsweise die Serie A ihre Lizenz nicht verkauft hat, also an Pro Evolution Soccer nicht verkauft hat. Und dann gab es immer noch
Piemonte Calcio.
Genau, oder ein FC Latium oder irgendwie sowas.
Sicilium.
Und die hatten die Lizenz halt nicht verkauft an die.
Ja, so, also genau, es geht um da ging es um Lizenzen. In dem Fall, wenn es einzelne Spieler waren, also da war es dann, es gab auch die Fälle, zum Beispiel bei Oliver Kahn, der ganze Mannschaft waren richtige Namen, nur Oliver Kahn nicht. Und bei Oliver Kahn war das ein ganz spezifisches Beispiel, weil der geklagt hat, dass, also schon, ich glaube 2002, hat der gegen EA damals, also ich weiß, EA ist nicht Pro Evolution Soccer, aber gegen EA hatte der geklagt, weil seine Darstellung im Spiel FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2002 ohne seine Zustimmung erfolgt sei. Und das Oberlandesgericht Hamburg hat dann 2 Jahre später tatsächlich in Berufung auch bestätigt, dass das Persönlichkeitsrecht von Oliver Kahn durch dieses Spiel verletzt wurde. Und deshalb haben die Publisher, also die Spiele-Publisher, mussten quasi danach sicherstellen, dass sie nicht nur, wie du gesagt hast, diese Verbandslizenzen hatten von Nationalmannschaften beispielsweise oder von Ligen, sondern auch die explizite Einwilligung der Spieler, also die individuellen Rechte der Spieler. Und Oliver Kahn hat gesagt, nö, sieht er nicht. Und deswegen war Oliver Kahns Name weiterhin mit, verschlüsselt sozusagen. Ich glaube, der ist immer, wie hieß er denn? Koda oder so hieß er, glaube ich. Ah, nee, es war Klose.
Ach, weiß ich auch nicht mehr. Hätte Toni Polzammer vom Oberlandesgericht Hamburg geklagt, die scheinen für Individualfußballer ein bisschen mehr Verständnis aufbringen zu können.
Da scheitert es möglicherweise an der Nationalität, aber grundsätzlich, guter Tipp, vielleicht hätte er dann 3 Tore mehr und würde sich jetzt dann nur wegen einem Tor von Marko Arnautović überholen lassen. Ja. Also falls ihr euch gefragt habt, warum Oliver Kahn nie oder selten, bitte, ich glaube, irgendwann hat er sich tatsächlich mal geeinigt, aber naja, da vielleicht, bei Oliver Kahn kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es da ums Recht haben ging. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, hast du sonst was von der Weg?
Nee.
Ich würde mal sagen, gehen wir doch ins Eingemachte. Wer bin ich? Habe ich dabei. Und ich sehe schon, du hast dich bewaffnet. Mhm. Deshalb würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich habe gespielt mit Theofanis Gekas, Tomasz Galaszek und Benedikt Höwedes. Gekas, Galaszek, Höwedes. Ich bin Leon Goretzka, Per Kluge oder Erik Maxim Choupo-Moting. Goretzka, Kluge, Choupo-Moting. Ich habe gespielt mit Theofanis Gekas, Tomasz Galaszek, Benedikt Höwedes und ich bin Leon Goretzka, Per Kluge oder Choupo.
Gut. Also. Höwedes natürlich Schalke. Deutschland. Der hat auch im Ausland gekickt irgendwo. Galaszek, der hat in Nürnberg gekickt. Boah, hat der in Deutschland noch wo gespielt? Tscheche ist der, glaube ich. Gekas, Frankfurt, Bochum und Griechenland. Grieche ist, glaube ich, keiner der Gefragten. Schon mal ausklammern. Gekas Goretzka könnte natürlich die Bochum-Schiene sein. Kluge Gekas sehe ich eher nicht. Choupo-Moting Gekas auch nicht. Also es lacht mich alles Benedikt Höwedes an, dass der zusammengespielt hat. Tja, mit Goretzka bei Schalke, vielleicht auch Deutschland, mit Kluge könnte natürlich bei Schalke gewesen sein und Choupo-Moting, aber das ist so offensichtlich. Aber ich sage einfach, ich sage einfach Leon Goretzka. Ich höre dich nicht mehr.
Ich habe gesagt, das ist falsch. Und wir haben jetzt erstmalig den Fall, dass ich mich bei dir und bei allen Hörerinnen und Hörern entschuldigen muss.
So.
Weil mir da ein so. Fehlerchen unterlaufen ist. Und es keine richtige Lösung gibt in diesem Fall. So. Aber da das ja nur ein Test war, sehr gut, Jonas. Sehr gut. Hast du gut gemacht, gut gelöst. Bravo an der Stelle, wirklich. Bravo.
Vielen Dank.
Die Redaktion und ich haben uns da wirklich was überlegt.
Kann ja so auch nichts werden.
Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mit etwas Einfachem weiter. Ich gebe dir den Punkt auch. Ich habe gespielt mit Ulf Kirsten, Oliver Kahn und Ruud van Nistelrooy. Ulf Kirsten, Oliver Kahn, Ruud van Nistelrooy. Ich bin Markus Vollner, Niko Kovac oder Se Roberto. Markus Vollner, Niko Kovac, Se Roberto. Und ich habe gespielt mit Ulf Kirsten, Oliver Kahn und Ruud van Nistelrooy.
Gut. Kirsten, Dresden, Leverkusen, Deutschland. Kahn, KSC, Bayern und Deutschland. Van Nistelrooy, in Niederlanden würde ich sagen, kam der aus Eindhoven, glaube ich. Menu, Real, HSV und Niederlande. So. Vollner, Mainz, Bayern. Dortmund. Boah, für Deutschland hat der wahrscheinlich eher nicht gespielt, würde ich erstmal hinten anstellen. Kovac könnte natürlich mit Van Nistelrooy beim HSV zusammengespielt haben. Mit Kahn ziemlich sicher bei den Bayern. Und mit Ulf Kirsten war der Kovac auch in Leverkusen. Sein Bruder ja safe war der auch. Das ist die Frage. Und C. Roberto hat mit Kirsten ziemlich sicher in Leverkusen zusammengespielt. Mit Kahn ziemlich sicher in Bayern. Und mit Van Nistelrooy. Tja, wo könnte C. Roberto mit Van Nistelrooy zusammengespielt haben? Beim HSV. Ich gehe mit C. Roberto.
Das ist korrekt. Du hast alles perfekt hergeleitet. Kovac hat tatsächlich mit Kirsten in Leverkusen noch gespielt. Mit Kahn bei Bayern sowieso. Aber Ruud van Nistelrooy hat er verpasst beim HSV. Und genau, Vollner Kirsten ist keine heiße Spur. Vollner Kahn ist korrekt und Vollner war aber auch nie beim HSV. Da habe ich ein bisschen drauf gesetzt, dass Vollner, den könnte man überall mal so für ein Jahr oder zwei, könnte man da mal so reinpacken.
Ist schon so.
Genau, sehr gut. Damit gehst du 2:0 in Führung und wir kommen zum letzten. Ich habe gespielt mit Anthony Yeboah, Jean Micou und Marcelo Bordon. Anthony Yeboah, Jean Micou, Marcelo Bordon. Ich bin Frank Rost, Fabian Ernst oder Mladen Krstajic. Frank Rost, Fabian Ernst, Mladen Krstajic. Hab gespielt mit Yeboah, Micou und Bordon. Ich glaube, das ist so Peak frühe 2000er Bundesliga, was da so drin ist.
Es ist auch gefühlt drei Viertel der Schalke-Mannschaft zu der Zeit.
Ja.
Boah. Ist aber, also gerade Rost, Ernst, Krstajic, das ist schon eine schöne Auswahl, muss man sagen. Yeboah hat gespielt in Frankfurt natürlich und beim HSV. Und dann glaube ich noch ins Ausland, aber glaube, das spielt hier eher keine Rolle. Micou bei Werder natürlich. Und ich glaube im Bordeaux. Und Bordon beim VfB. Und auch bei Schalke. So, Rost, HSV, Werder, Schalke. Ernst, Werder, Schalke. Und dann hat er noch bei Beşiktaş gespielt. Beşiktaş. Und Krstajic. Auch Werder und Schalke. Also es geht eigentlich nur den zu finden, der in diese Werder-Schalke-Verbindung noch passt, würde ich sagen. Frank Rost hat mit Yeboah beim HSV vielleicht noch zusammengespielt. Mit Micou in Bremen nicht mehr, würde ich sagen. Das war ja dann schon so die Tewiese-Zeit auch. Meine Vermutung wäre dann raus. Ernst mit Micou in Bremen kann sein, mit Bordon auf Schalke würde ich sagen, auf jeden Fall. Da ist dann die Frage, wie er in die Gleichung mit Toni Yeboah kommt. Um Mladen Krstajic und Bordon haben safe zusammengespielt, mindestens in Schalke. Ernst würde ich auch sagen, safe. Ist auch wieder nur die Frage, wie Toni Yeboah da reinkommt.
Also nochmal kurz, ich habe gespielt mit Yeboah, Miku und Bordon. Ich bin Rost Ernst Kristajic.
Genau. Yeboah ist der, den ich in die Gleichung nicht reinkriege, weil ich mir relativ sicher bin, dass Rost und Miku nicht mehr zusammengespielt. Naja, ich rate einfach Frank Rost.
Du rätst Frank Rost und das ist falsch.
Dann sage ich Fabi Ernst.
Das ist korrekt. Frankie the Rost hat tatsächlich mit Yeboah nicht zusammengespielt, weil Rost erst recht spät ja zum HSV kam, weil er zuerst ja so lange bei Bremen war. Und dann noch auf Schalke und dann erst zum HSV. Da kam es 2007 zum HSV und Yeboah war nur bis 2001 da. Also die haben sich dann doch um 6 Jahre verpasst. Aber ja, ich hätte, Frank Rost habe ich auch irgendwie mit früheren HSV-Jahren. Also irgendwie, ja, aber da täuscht man sich offenbar. Ernst, genau, Ernst, wie hast du es zusammengeschustert jetzt am Ende mit Yeboah? Also
mit Yeboah weiß ich es nicht genau.
Beim HSV tatsächlich. Fabian Ernst war beim HSV.
Krass, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil, wenn ich sage, dass Yeboah bis 2001 beim HSV war, der Fabian Ernst war von 98 bis 2000 2 Jahre beim HSV.
Ohne jede Chance auf einen Einsatz?
Nö, 48 Spiele gemacht, hat uns ja aber in der Zeit auch bei der, stimmt gar nicht.
War später.
Ja, mehr Kulpa.
Die EM hat er uns 2-4
gekostet. Die EM 2-4 hat er uns gekostet, das war 2-4. Darf man nicht müde werden.
Das muss man betonen.
Das wird man auch nur sagen dürfen. Genau. Das ist HSV mit Miku.
Ja, bei Werder.
Mhm. Und mit Bordon.
Klar. Auf Schalke.
Genau. Das ist alles genau so korrekt.
Das war richtig gemein, weil du dieses ganze Schalke und
super gemein.
Und Bremen-Zeug da auseinanderklammern.
Das ist vor allem gemein, weil es auf der ersten Ebene, weil man alle Spieler kennt, da ist man schon mal froh und auch sofort einen Verein zuordnen kann. Da ist man ja eigentlich auch froh.
Ja.
Und es bei jedem ja auch, also es hing ja nicht dran, dass es keinen klaren Verein gab, wo man zuordnen kann.
Ja.
Aber ja, so kann man sich dann auf der zweiten Ebene täuschen. Aber dennoch
sehr
geht
schön
diese Runde an dich.
Sehr schön. Kommen wir zum Schwerpunkt. Den habe ich heute dabei. Und das war unter anderem ein Wunsch von unserem Hörer Hans. Vielen Dank dafür, hat auf Discord gepostet. Macht mal was zur Reform der Regionalligen und besonders interessant natürlich der unsäglichen Diskussion um die Aufstiegsregelung. Haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Es gibt aber Neues und sagen wir mal so, es gibt zumindest einen Ansatz am Horizont, der gegebenenfalls viele zufriedenstellen wird. Und den habe ich heute mal mitgebracht.
Es reicht halt aber nicht, dass es viele zufriedenstellen wird. Die Frage ist, wird es Pele Wollitz zufriedenstellen?
Da kommen wir noch zu.
Kannst du vorab schon mal, so als kleines Foreshadowing für die Hörerinnen und Hörer, wie viel Wut-Wollitze von 1 bis 10 würdest du vergeben für den Reformvorschlag?
Ist 10, 10 ist 10 Wutes ist, am Kochen?
10 ist Wollitz gegen Babelsberg.
Born, tatsächlich nur eine 2. Also ich bin zufrieden und das ist ja dann häufiger, also Pele glaube ich auch tatsächlich.
Dann sind wir mal gespannt.
Die problematischen Akteure sitzen überraschend in Teilen der Verbände. Hätte jetzt niemand mit gerechnet.
Ja gut, das wird man ja auch mal noch sagen dürfen.
Das wird man auch noch sagen dürfen. Wie sich vielleicht die ein oder anderen HörerInnen erinnern, haben wir auch, glaube ich, vor ein paar Folgen mal gehabt, hat sich ja eine Initiative gegründet, Meister müssen aufsteigen, wo sich verschiedenste Vereine in der Gründungszeit, natürlich hauptsächlich aus den Regionalligen, die es ja am ehesten betrifft, gegründet, die dann ein bisschen Druck gemacht hat. Mittlerweile sind 59 Vereine da dabei, unter anderem auch Union, Dynamo Dresden, Kiel, Cottbus, Rostock, Ulm, Chemie Leipzig, Hessen-Kassel, also buntes Potpourri mittlerweile auch aus allen Ligen.
Darf ich da eine kurze Zwischenfrage stellen? Weil ja. Ich das, du bist ja unser Cheferklärbär und deswegen bin ich da auch jedes Mal dankbar, dass du das da so gut uns über erklärst und auch dieses Mal. Ich habe natürlich im Vorfeld, man kriegt ja auch die ein oder anderen News dann so mit. Ich habe aber wirklich auch Zeit und Muse gefehlt, da mich das richtig reinzuarbeiten. Aber diese, was 59 Vereine, von 1. bis 5. Liga, glaube ich.
Genau.
Oder 1. bis 4.
Nee, bis zur 5. Also sind auch mittlerweile.
Es geht ja um die 4. Liga sozusagen.
Ja, hat aber, da kommen wir später noch zu, auch quasi unmittelbare Auswirkungen auf die Oberligen.
Ja.
Und ja im Zweifel auch auf die 3. Liga.
Nein, das ist klar. Also, dass die Ligen, die sozusagen angrenzen, ja auch einen verstärkten Fokus drauf haben sollten, weil wegen Auf- und Abstieg, das ist logisch. Ich fand nur die Zahl im ersten Moment so, oh krass, 59. Und dann war so, ja okay, von Liga 1 bis 5. Dann habe ich mir als erste Frage gestellt, ist da überhaupt jemand von der ersten Liga dabei? Hast du jetzt gerade beantwortet mit Union, aber das sind die einzigen?
Ja. Union sind die einzigen aus Liga 1 und aus Liga 2 gibt's natürlich nicht so viele.
Genau, und das war, habe ich mich als erstes gefragt. Und als zweites habe ich gedacht, naja, auf der anderen Seite, 59 sind dann doch nicht so viel, wenn man sieht, dass allein ja schon die ersten drei Ligen 56 Vereine sind, die eingleisigen Ligensystem sind. Und dann wird es ja mehrgleisig, wo du dann in jeder Liga, also in jedem Level sozusagen, irgendwie 80 bis, weiß ich nicht, wie viele Vereine hast. Also in der 4. Liga, was haben wir Regionalligen? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 mal 20 wahrscheinlich. Da sind schon mal 100 Vereine. Plus dann noch die ganzen noch tiefer aufgesplitteten Oberligen, finde ich gar nicht so viel, ehrlich gesagt.
Ja, es fällt natürlich die erste und die zweite Liga im Wesentlichen raus, weil die ja auch von der Spielsystematik her unter die DFL-Hoheit fallen und nicht die DFB-Hoheit, was ja ab der 3. Liga und runter dann so ist, also die auch für die Reform dann zuständig sind. Bei der 3. Liga und 4. Liga darf man nicht vergessen, die ganzen Zweitvertretungen von Bundesligisten und zweite Liga treten natürlich auch nicht bei, wenn die erste Mannschaft nicht beitritt. Also eine VfB 2.
Ja, aber so Dortmund viele sind es dann in Summe ja nicht. Also.
Naja, wenn du guckst, in der Regionalliga West gibt es bestimmt 6, 7, 8, würde ich sagen. Aus dem Stegreif, also Bochum, Schalke, Dortmund, Gladbach, Köln fallen mir aus dem Stegreif ein.
Weißt du, sind fünf. Das sind fünf.
Ja, aber die muss man ja abziehen von den 100.
Das schon. Ich will überhaupt nicht diskreditieren. Müssen wir jetzt auch nicht mehr laufen, aber ich habe nur im ersten Mal gedacht, ja krass, 59 sind viel, aber wenn man sich dann bewusst macht, dass es ja sehr viele Regionalligen und noch mehr Oberligen gibt, dann finde ich, relativiert sich die Zahl ein bisschen und es ist gar nicht, dass es dann deswegen schlechteres Anliegen ist oder nicht glaubwürdig oder so, sondern mich hat es einfach nur gewundert, dass es dann im Endeffekt gar nicht so viele sind. Ich habe jetzt mal nachgerechnet, wir sind hier bei ungefähr 239 Mannschaften in den Oberligen.
Ja. Man muss immer gucken, wen betrifft es dann auch.
Also insgesamt sind es 350 Vereine ungefähr. Von nur drittes, viertes und fünftes Level sind es 350. Okay, gut. Alles gut.
Genau, und auf deren Initiative hin hat der DFB dann eine Arbeitsgruppe gegründet. Also ein Klassiker, wenn ich mal nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis, der sich mit der Regionalliga-Reform beschäftigen soll. Und in der Arbeitsgruppe sitzen Vertreter in der Vereine und Verbände. Das sind im Wesentlichen die Landesverbände, die ja die Spielhoheit haben über die Regionalligen und abwärts. Der DFB macht die 3. Liga, ist da natürlich vertreten. Und Vertreterinnen der DFB und der DFL und sind alle 5 Regionalligen eben durch Vereine und Verbände vertreten. Die Arbeitsgruppe ist von der sogenannten Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten eingesetzt worden und die sollen eben eine Vorlage erarbeiten, wie die Aufstiegsregelung zukünftig verbessert werden kann, möglichst mit dem Ziel, Meister steigen auf, was dann aber auch mittelbar sehr wahrscheinlich Auswirkungen hat auf die Struktur der Regionalligen. Also dann wird's, greife ich schon mal vor, vermutlich eher nicht bei 5 bleiben, weil du dann ja auch, wenn Meister aufsteigen sollst, einen Absteiger in der dritten Liga mehr bräuchtest. Aktuell 4 Absteiger da gibt. Ganz wichtig ist auch, diese Arbeitsgruppe beschließt gar nichts, die bereiten nur Vorschläge vor. Danach müssten die ganzen Verbandstage der Landesverbände und letztendlich auch der DFB Bundestag, heißt es glaube ich bei denen, also die Vollversammlung, den Vorschlag beschließen und dann eben auch umsetzen, was ja dann vermutlich auch nochmal 1-2 Saisons nach Beschluss dauert, bis das strukturell dann auch umgesetzt ist. Die letzte Sitzung hat stattgefunden am 17.02., also knapp eine Woche her, und hat erstmals ein Modell auf den Tisch gelegt, wo, wie ich finde, man ernsthaft drüber diskutieren kann. Weil vorher gab es ja schon immer eher, so eine Mauertaktik, weil ja niemand was weggeben wollte. Also dritte Liga wollte keinen Absteiger mehr. Die beiden Regionalligen, also West und Südwest, die sowieso immer einen festen Aufsteiger haben, haben ja auch immer ja gesagt, für uns das Thema jetzt gar nicht so relevant. Und jetzt gibt's aber ein Modell, über das man, finde ich, zumindest diskutieren kann. Es ist das sogenannte Kompassmodell. Und das bedeutet letztendlich, dass es zukünftig 4 Regionalligen gibt. Also eine quasi abgeschafft wird und die 4 Meister dann auch direkt aufsteigen. Eben 4 Absteiger in der dritten Liga würde passen. Und die Regionalligen werden nicht mehr nach Grenzen von den Landesverbänden zusammengesetzt. Ne? Also jetzt ist ja so quasi Nordost, ist alles irgendwie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Oder West ist eben Nordrhein-Westfalen, sondern es wird von Jahr zu Jahr neu die 4 Regionalligen zusammengesetzt nach den kürzesten Fahrtstrecken, die dann sind. Also kann es ja durch Auf- und Absteiger dann eben Verschiebungen geben. Und du hast dann halt immer, wird geguckt, wie hast du die geringsten Fahrtstrecken, was ja, diskutieren wir nachher bestimmt auch noch, unter anderem auch für die Fans eine gewisse Relevanz hat, weil ja auch in der Regionalliga häufiger mal Spiele unter der Woche sind. Es hat auch dann sozusagen positive Auswirkungen auf die Abstiegsregelung, weil heutzutage weiß man ja quasi erst relativ am Ende, wie viele Mannschaften aus den Regionalligen absteigen, weil das damit zusammenhängt, wie viele Mannschaften aus der dritten Liga absteigen. Wenn du jetzt im schlimmsten Fall 4 Absteiger hast, die in die Regionalliga Südwest kommen, hast du in der Regionalliga Südwest natürlich mehr Absteiger. So genau, würde bei diesem Kompassmodell halt quasi komplett entfallen, weil du es durch die Fahrtstrecken so puzzeln kannst, dass jede Regionalliga einen Absteiger kriegt.
Aha, durch Verschiebungen. Ja.
Weil wenn du 4 in eine Regionalliga hast, dann ändern sich ja für andere die Fahrtstrecken, die dann anderen zugepuzzelt werden. Also auch da hast du extrem viel
Planungssicherheit. Weil du diese Verbandszugehörigkeiten oder diesen Verbandszwang sozusagen nicht mehr hast, dass die in diese Liga müssen. Ja.
Genau. Was dann auch für die Mannschaften in der Regionalliga natürlich hast du dann bessere Planungssicherheit, aber auch in den Oberligen mit Aufstiegsregelungen da und auch Abstiegsregelungen da. Das ist dann der Dominoeffekt von oben nach unten, ist relativ gut geregelt. In der Sitzung und auch in den vorherigen dieser AG, wo das entwickelt wurde, wurde das von allen Teilnehmenden grundsätzlich erstmal begrüßt, haben viele gesagt, ist eine gute Sache. Doch jetzt, wo es sozusagen publik geworden ist und erstmals in den Medien, also seit einer knappen Woche, finden die Regionalverbände und die Präsidenten das doch nicht mehr so geil, weil sie natürlich um Macht fürchten.
Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, die ich mir gerade schon notiert habe, weil wer denn dann die Hoheit über die Ligen hat, wenn diese Grenzen gezogen sind und sie nicht mehr eindeutig an einen Regionalverband, also zum Beispiel den Niedersächsischen Fußballverband, entfallen. Wer hat dann die Hoheit über die Liga West?
Genau, das ist genau der springende Punkt, das ist gut erkannt. Die Landesverbände befürchten, dass der DFB dann die Hoheit auch über die Regionalligen übernimmt.
So geht ja gar nicht Liga anders. Gemacht
haben. Genau, wäre die logische Schlussfolgerung.
Es sei denn, es gibt irgend so eine, was aber, glaube ich, jetzt auch nicht einfacher macht, wenn man so eine Art Zwischenkommission macht, in der dann die Verbände, also die Landesverbände, das ist halt auch dann wieder so, ist auch Quatsch.
Ja, genau. Also genau das ist der springende Punkt, warum die sich jetzt querstellen, weil sie müssten die Hoheit über den Spielbetrieb abgeben. Wäre die einzig logische Konsequenz daraus.
Sodass deren höchste Liga dann nicht mehr die Regionalliga, sondern die Oberliga ist.
Genau. Ja. So, und das wollen sie nicht, weil das natürlich auch mit Geld zu tun hat. Für so einen Landesverband ist wahrscheinlich die Regionalliga nicht so uninteressant wie für viele Vereine. Mhm. Und den Regionalligen West und Südwest ist jetzt wieder eingefallen. Ja gut, ich meine, wir haben halt auch nichts zu gewinnen in der ganzen Nummer, weil wir haben jetzt schon zwei feste Aufsteiger. Bei uns steigen ja die Meister auf. Wir haben schon eher nur zu verlieren hier. Wissen wir jetzt nicht, ob wir den Vorschlag so geil finden.
Okay. Und das ist jetzt so der letzte Stand momentan? Mhm. Ich hatte irgendwas gelesen, dass es ja jetzt in gar nicht allzu ferner Zukunft da eigentlich aber schon eine Entscheidung geben könnte, sollte.
Genau, es ist im März ist die letzte Sitzung dieser Arbeitsgruppe. Mhm. Wo.
Wer hockt da nochmal drin, sag nochmal?
Die, also Vertreter der Vereine der Regionalligen,
ja.
Der Landesverbände, ja. Von DFB und DFL.
Okay.
Im März ist die letzte Sitzung und da wird es dann, entweder keinen Vorschlag geben, dann ist das Ding erstmal wieder beerdigt, oder es wird einen Vorschlag geben, der dann zur Abstimmung gestellt wird in den Landesverbänden und beim DFB. Und dann muss man mal gucken, was dann.
Was ist dein Gefühl?
Also ich glaube, wenn eigentlich alles ernst meinen, und man hat ja von wenig Menschen bis jetzt was anderes gehört, alle finden ja, dass Meister aufsteigen müssen, finde ich das eigentlich einen richtig guten Vorschlag, einen richtig guten pragmatischen Vorschlag. Der DFB müsste sich halt überlegen, aus meiner Sicht, wie er die Landesverbände kauft, also wie er vielleicht finanziellen Ausgleich dafür schafft, dass er die Hoheit über den Spielbetrieb in den Regionalligen übernimmt. Aber dann finde ich das zum ersten Mal in dieser ganzen Thematik ein Vorschlag, der eigentlich außer vielleicht dem Präsidenten von den Landesverbänden, aber niemandem wehtut. Es verliert eigentlich keiner und es gewinnen ziemlich viele, finde ich.
Ja, das ist tatsächlich, als ich den Entwurf gesehen habe, dachte ich auch so, ja krass, das wirkt irgendwie durchdacht und es wirkt fast schon beängstigend. Das, was wir als Fans logisch empfinden, was ja nicht immer so ist. Oft kommen ja Vorschläge, wo man sagt, ja, das ist eine ganz nette Geschichte, aber jetzt rein aus der Praxis für Fans, für Vereine ist das kompletter Schwachsinn. Und das wirkte irgendwie sehr durchdacht und aus der Brille von Fans und Vereinen. Also wirklich, als ob da Vertreterinnen von Vereinen und Verbänden drin sind. Also das dachte ich mir schon und gleichzeitig dachte ich mir aber auch, so was du auch gesagt hast, das tut irgendwie niemandem weh. Vielleicht ist es auch mein Pessimismus, mein Lebenspessimismus, aber ich frage mich bei solchen Sachen halt immer als erstes dann, also wenn alle dafür sind, dann müsste es allen nützen. Also wer hat was davon und warum? Wenn wir sagen, es bringt allen was, dann frage ich mich halt, was bringt es denn allen konkret? Also, was es den Vereinen und den Fans bringt, liegt auf der Hand, ist völlig klar. Es ist eine durchdachte Lösung, Meister steigen auf, man versucht, die Distanzen gering zu halten. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es so eine Art Regelung gibt, weiß ich nicht genau, wie die im Konkreten dann aussehen soll, dass man aber Derbys erhalten will, wenn jetzt da eine Grenze durchgehen sollte. Da stellt sich für mich eher noch die Frage, wie definiere ich jetzt ein Derby? Bin ich ja eh dann nochmal. Aber das sind Feinheiten.
Da fragen sie dich, weil dann ist es einfach.
Also. Dann ist es einfach, ja. Nein, das sind dann Feinheiten. Ist dann, würde mich schon noch sehr interessieren, aber das sind Feinheiten. Das heißt, auf der Seite, Vereine und Fans, ist es völlig klar, was es denen bringt, wie sie profitieren. Aber wie profitieren Verbände und wie profitiert auch der DFB? Und das ist mir eben noch nicht ganz klar. Und da hast du jetzt eben einen entscheidenden Punkt für mich zur Aufklärung beigetragen, nämlich, dass das ja dann wohl der sogenannte Pferdefuß ist, ja, an dem es dann letztendlich scheitern könnte, weil, wie du ja auch sagst, dann fällt anderen ja plötzlich dann doch auch ein. Weil im Endeffekt ist es ja so, das ist ein bisschen so, glaube ich, bei solchen Sachen immer so ein bisschen Herdentrieb. Wenn alle dafür sind, dann sind auch die, die vielleicht nicht ganz so doll davon profitieren, sind ja vielleicht auch eher noch dabei. Aber sobald, das ist wie auf so einer sauberen Straße, da wirft keiner Müll hin. Aber wenn einer anfängt und mal so ein Papierchen hinwirft, dann wirft irgendwann noch ein zweiter hin und dann denkt man sich, na gut, jetzt sind eh schon zwei Papier, kann ich auch noch eins dazu werfen. Und so habe ich das Gefühl, ist jetzt, wie du sagst, bei den Verbänden, die halt sagen, ja gut, jetzt, ja gut, die finden das und das nicht gut. Und wenn man ehrlich drüber nachdenkt, uns bringt es ja auch nichts. Also weißt du, verselbstständigt sich das wieder und das hört sich für mich an, als ob das eine, wie, also für uns, sage ich mal, die Reform eher befürworten, für uns eher gefährliche Dynamik gerade entsteht.
Genau so ist es. Also ich habe mir dann auch die Frage, genau die du gerade gestellt hast. Es hört sich zu gut an, um wahr zu sein.
Und meistens ist es das dann auch. Also wenn sich was zu gut anhört, genau, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch zu gut, um wahr zu sein.
Ein zweiter Punkt, der noch dazu kommen könnte, ist, die haben ja noch nicht logischerweise vorgestellt, wie machen wir das organisatorisch, welche Regionalliga schaffen wir sozusagen ab, wo machen wir dann den Cut, welche Vereine, macht man einfach ein Kreuz durch Deutschland und du hast dann vier Quadrate oder so, das würde ja, wäre alles irgendwie zweiter, dritter Schritt, aber es ist ja vermutlich auch relativ klar, dass du nicht die Anzahl an Regionalligisten hältst, die du jetzt in fünf hast. Mhm. Also da kann man ja von ausgehen, es sei denn, man macht so englische Drittliga-Verhältnisse, wo du auf einmal irgendwie 28 Mannschaften oder so in der Liga hast. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also, das will ja auch keiner. Also
genau, also auch da wird es Verlierer geben. So, also muss man sagen, nicht so, dass es das nicht schon mal gab, beispielsweise als die Regionalliga Bayern gegründet wurde, war das ja auch relativ krude, wie zum Teil die Teilnehmenden der ersten Saison zustande gekommen sind, aber da wird es auch Verlierer geben. Auch in den also wo die Landesverbände dann sagen, ja, vielleicht, wenn jetzt, was weiß ich, Regionalliga Bayern abgeschafft wird, wird der Landesverband Bayern sagen, finde ich vielleicht gar nicht so geil, dass ich anstatt jetzt 20 Regionalligisten dann irgendwie nur noch, weiß nicht, 10 habe oder so.
Gut, dem Rainer Koch wünsche ich sowieso nie das Gute, deswegen, der hat sich da irgendwie so reingezeckt mit dieser Liga damals, kann er jetzt auch gerne mal wieder verlieren.
Aber das ist ein Punkt, zudem, dass sie den Spielbetrieb natürlich abgeben müssen, aus meiner Sicht. Aber weiter bin ich dann tatsächlich nicht gekommen. Ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, wenn jedes Jahr die Regionalligen neu gemischt werden, ist das denn so geil, wenn ich als Regionalligist ein Jahr in Nord, ein Jahr in Ost, so. Bin dann aber dazu gekommen, zum einen gab es das schon mal vor vielen, vielen Jahren, also weit vor der, bei der vorletzten Regionalliga-Reform oder sowas, oder bei der Gründung der dritten Liga in dem Zuge. Und dann betrifft das ja quasi nur die Randvereine. Also nehmen wir jetzt mal Hessen-Kassel beispielsweise. Die sind der nördlichste Teilnehmer der Regionalliga Südwest. Die könnten auch der südlichste Teilnehmer der aktuellen Regionalliga Nord sein. Mhm. Oder auch der westlichste Teilnehmer der Regionalliga Nordost. Mhm. Und jetzt fahren sie halt zu Freiburg 2 beispielsweise. Das ist, glaube ich, das längste Auswärtsspiel, ist von Kassel jetzt auch.
Und dann fahren sie halt nach Luckenwalde oder so.
Ja, so.
Ja, ja. Also, nee, also, das sehe ich schon. Das finde ich jetzt auch, habe ich auch erst gedacht, so, ist ja komisch, wenn der das dann irgendwie ständig rotiert. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, hast du das im Amateurfußball, in den ganz unteren Ligen hast du das überall. Stichwort Kreisliga B, Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4. Das ist das Gleiche, nur dass es halt nicht, dass man es aufs Verbreitungsgebiet gemünzt, dann West, Ost, Nord, Süd, sondern man nennt es halt Staffel 1, 2, 3 und 4. Und da hast du dann auch eine geografische Ballung. Und das ist ja im Prinzip dasselbe. Und da kann es auch sein, dass du, wenn du mal aufsteigst, dass du in die Staffel kommst, wo du vielleicht schon mal warst. Es kann aber auch sein, dass du aufsteigst und weil die Zusammensetzung halt gerade eine andere ist, dass du in eine Parallelstaffel kommst und vielleicht auch ein bisschen weiter fahren musst. Das kann schon auch sein.
Ja, und der Kern wird halt immer gleich sein. Mhm. Weil da wird sich durch einen Absteiger, einen Aufsteiger.
Ja, so viel kann sich ja dann auch nicht mischen. Genau. Also,
das so sieht
sehe
das
ich jetzt
aus.
Auch überhaupt nicht als Problem.
Genau, das werden so Randphänomene sein. Was natürlich neben den weniger Belastung potenziell für Fans natürlich geil ist als Benefit, ist es aber vermutlich auch für die Vereine nicht zu unterschätzender Faktor. Ne? Also wieder Beispiel Hessen-Kassel, wenn ich von Kassel nach Balingen, nach Freiberg, nach zu Freiburg 2 muss, ist das natürlich für mich als Regionalligist auch ein großer finanzieller Aufwand, als wenn ich vielleicht...
Auch logistisch, muss vielleicht mal über Nacht.
Auch logistisch, genau. Als wenn ich vielleicht in meinem näheren Umfeld unterwegs bin und nicht permanent insgesamt, was weiß ich, 1000 Kilometer schrubben muss oder 800 oder so, ne?
Absolut. Also die Idee dahinter finde ich auf jeden Fall auch gut. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es in der Praxis tatsächlich gar nicht so viel ausmachen wird, weil ehrlich gesagt, also ich würde mich mal interessieren, dass man eine Rechnung macht, wie, also weißt du, diese... was jetzt quasi die Idealfahrten wären in dieser neuen Liga und ob sich das dann wirklich so viel ändert, wenn ich in eine andere Liga komme. Also ich glaube, da ist der Nutzen tatsächlich relativ gering, würde ich jetzt einfach mal denken. Aber nichtsdestotrotz ist die Idee dahinter auf jeden Fall gut. Und wenn es nur in einzelnen Jahren irgendwie einen kleinen Unterschied macht, bei den Etats, von denen wir da sprechen, macht es ja schon, dann machen auch kleine Sachen einfach einen Unterschied. Von daher ist das mitzudenken auf jeden Fall lobenswert und, glaube ich, ein guter Ansatz.
Ja.
Ich dachte mir noch, wenn man da so ins Positive vielleicht noch einmal kurz guckt, für den DFB ist es natürlich mehr Aufwand, wenn die Ligen verwalten müssten, aber glaube ich ein Aufwand, den die ganz gerne nehmen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass du diese, wenn du hast dann vier Ligen, du hast eine klare Trennung von, also die eine ist Nord, die andere Süd, die andere West, die andere Ost, das ist so klar, für jeden verständlich, auch wenn da sich natürlich die Inhalte dann jeweils ändern. Aber du kannst es, glaube ich, echt gut vermarkten, weil du dann auch viele bekannte Vereine dann drin hast. Du kannst deine Derbys vermarkten und du kannst dann auch theoretisch auch jeder dieser Ligen, und da komme ich vielleicht wieder eher dahin, ob das vielleicht doch so eine Art Gemeinschaftsprojekt dann von einzelnen Landesverbänden werden könnte, dass man die einzelnen vier Regionalligen dann so ein bisschen auch anders vermarktet, weißt du, dass man sagt, das eine ist die Liga und in der Liga ist das. Also weißt du, dass das so ein bisschen, dass jede Liga so ein bisschen eine eigene Identität bekommt und die man dann auch entsprechend vermarkten kann. Das könnte ich mir schon noch gut vorstellen, dass man, wenn man da eine Idee entwickelt, dass das schon noch ganz gut ankommen könnte.
Ja, voll. Also du hast ja aktuell, machen das die Regionalligen auch gefühlt extrem unterschiedlich. Also ich sag mal, die Regionalliga Nordost hat ja eine relativ starke Fernsehpräsenz beispielsweise. Mhm. Also da macht der MDR ja schon
zu Recht
am auch. Wochenende mindestens im Livestream, aber auch häufig im Fernsehen ja schon oft Spiele. Wahrscheinlich auch, weil es einfach halt nicht so viele Ostmannschaften im Profifußball, also dritte, zweite, erste Liga gibt. Und weil es ja so ein bisschen auch diese alte Nostalgie DDR-Oberliga ist, von der Zusammensetzung zum Teil. Da gibt es aber bei anderen noch Luft nach oben. Ich glaube schon, dass das durch so eine zentrale Geschichte, wenn der DFB macht, Fahrt aufnehmen könnte. Oder auch wenn du, ich sag mal, einen gemeinsamen Ärmelsponsor für alle vier Regionalligen dann unter DFB-Fahne kannst du wahrscheinlich auch besser vermarkten als alles einzeln oder auch Banden vielleicht mitunter oder so. Ne?
Absolut. Also gerade, ich glaube, die Nordost macht es tatsächlich sehr, sehr viel und gut. Ich glaube, die West allein durch die Vereine, die da drin sind, hat da schon gut. Südwest sind viele gute Vereine, finde ich aber eher blass. Mhm. Nord finde ich komplett blass, vielleicht aber auch, weil ich geografisch zu weit weg bin, finde ich aber eher.
Ist die schwächste, so ist meiner Wahrnehmung.
Ja, und Bayern macht es eigentlich auch ganz gut, finde ich. Die haben halt nur das Problem, dass die ein extremes Gefälle haben für meine Begriffe immer. Also die haben dann wirklich so Unterhaching, Würzburg und auch Amateurvereine von Profiklubs. Und dann geht's aber auch hier hinter Dupfelfing und die halt so, ja, die dann halt mal in der Liga. Und da, also da ist das Gefälle, logisch, ist auch nur ein Bundesland, ist das Gefälle dann relativ groß, habe ich das Gefühl. Aber eben, ich glaube schon, dass man dann mit diesen vier Himmelsrichtungen da auch so eine eigene Identität pro Himmelsrichtung entwickeln kann. Und dafür bräuchtest du dann aber schon die Mithilfe der Landesverbände, denke ich. Und vielleicht könnte man sie so ja auch ködern, zu sagen, hey, wir verwalten das, aber ist so ein bisschen, wir sind quasi wie so eine Franchise, ihr seid der Franchise-Nehmer und ihr könnt da euren eigenen Stempel aufdrücken. Könnte ich mir schon noch vorstellen.
Und du kannst ja die Kohle auch mit denen teilen. Also da darf der DFB sich halt den Share nicht komplett einsacken, sondern verteilt es mit an die Landesverbände.
Muss man ja auch sagen, also der DFB, der kommt ja dann auch wie die Jungfrau zum Kind. Also es stand ja gar nicht zur Debatte, dass der das je verwaltet. Und warum soll der dann irgendwie von dem ganzen, also vor allem finanziell davon profitieren? Zumal es, glaube ich, für den DFB gar kein so ein riesen Plusgeschäft ist, das noch mitzumachen. Vielleicht ist man da auch sogar ganz dankbar, dass man das abgeben kann und sagt dann halt wirklich so, hey, ihr macht es, was ihr erwirtschaftet, könnt ihr behalten. Was ihr halt Minus macht, zahlt ihr auch. So nach dem Motto. Und wir geben euch so ein bisschen was dazu. Keine Ahnung.
Ja, ist so. Und für die Landesverbände gibt es halt so ein bisschen auch den Benefit, dass der DFB vielleicht mit ein bisschen Personal auch reingeht. Weil die Landesverbände werden ja jetzt auch nicht alle ewig viel Personal für dies, das, jenes zur Verfügung haben. Das eine und das andere ist, auch so in Richtung Schiedsrichter und so kann das ja, ich sag mal, ein Sprungbrett sein. Also um auch nochmal eine Liga mehr zu haben, wo du junge SchiedsrichterInnen und LinienrichterInnen früher vielleicht auch schon mal reinschickst, aber gleich schon unter dem DFB-Dach und den Gegebenheiten.
Ja, also das war eben noch ein Gedanke, den ich auch hatte. Das Ganze, was es für den DFB noch als Vorteil hat, so eine Spielwiese für Professionalisierung, dass du die Professionalisierung einfach jetzt tiefer ansetzt. Allerdings darf man natürlich da auch nicht den Fehler machen, dass man wie bisher so ein bisschen dann die, ja, also die Bankrottgehung der einzelnen Vereine zu sehr forciert, ja, weil es gab ja jetzt gerade was den Übergang Dritte Liga, Regionalliga, da sind ja jetzt einige Vereine auch pleite gegangen, weil man sich da einfach verhoben hat, weil die Anreize die falschen waren und das müsste man natürlich dann schon achten, dass man da nicht wieder oder weiterhin falsche Anreize für Clubs setzt, sich da finanziell zu verheben.
Ja, aber ich sag mal, Pele Wollitz würde sich freuen, wenn die Schiedsrichterstruktur da.
Da gehe ich von aus, Pele Wollitz würde sich über Professionalisierung freuen, weil vor ein paar Jahren noch mit das modernste Trainingsgelände wahrscheinlich Deutschlands gehabt, wo sicher die besten Flugbälle Deutschlands gespielt wurden. Und jetzt, seit ein, zwei Jahren, sind wir natürlich da bei einer abgewrackten Bude. Und in Chemnitz stellt hier der Staat ein neues Stadion hin. Das geht natürlich nicht.
Das geht nicht.
Und wir im LEAG-Stadion sitzen bald auf dem nackten Arsch. Also da müssen wir schon mal auch ein bisschen die Balance wahren. Ja, spannend auf jeden Fall. Das heißt, definitive Entscheidung gibt es bis spätestens wann, kann man das sagen?
Ja, also im März gibt es zumindest die Entscheidung, wird das Kompass-Modell in der Form oder vielleicht auch noch mit ein paar Abweichungen zur Beschlussfassung an die Gremien gestellt, ja oder nein? Also ich glaube, die Entscheidung wird nur noch sein, macht man das so oder in Nuancen verändert so oder belässt man alles beim Status quo? Also das ist aus meiner Sicht, weil es nur noch diese März-Sitzung geben soll, es wird jetzt kein komplett neues Modell mehr geben.
Und ab wann?
Aus meiner Sicht so oder anders.
Ab wann würde das dann gelten? Ab welcher Saison?
Man müsste mal gucken, wann die nächsten der nächste Bundestag des DFB und von den Landesverbänden sind. Ich weiß nicht, wie der Rhythmus ist, ob die alle 2 Jahre oder jedes Jahr, keine Ahnung.
Es wird ja sicher auch eine Übergangslösung dann noch geben. So eine,
ja, voll. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt die Saison 25, 26. Also ich würde sagen 27, 28, vielleicht 28, 29, 29, 30. Ne, mit dem, was du, nachdem das beschlossen ist, noch organisatorisch machen musst.
Genau, was man noch auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass, weil wir das ja auch gerne hervorheben, auch die kleineren und größeren Erfolge von Fanprotesten, auch hier kann man sagen, Fanprotest wirkt immer noch. Mhm. Lasst euch nicht entmutigen. Das hat sicherlich seinen Ursprung in den Fanbewegungen, die es dann auch geschafft haben, erst bei den Fans lagerübergreifend, ja, zu sprechen, Vorschläge zu bringen und dann das gemeinsam mit Vereinen zu machen. Also das ist sicher nicht, also ich glaube, das ist eine Leistung, die man gar nicht hoch genug anrechnen kann. Gerade auch im Nordosten.
Ja, muss man sagen, dass die, also die Regionalliga Nordost ist ja die Geburtsstätte,
ja,
der Initiative, muss man sagen.
Und das ist schon wirklich stark, das zum einen. Und vielleicht noch zum Abschluss, jetzt vor diesem letzten März-Treffen, was ist für dich das Worst-Case-Szenario?
Naja, also Worst Case wäre schon, wenn der Status quo so bleibt, ne, muss man sagen, weil ich glaube nicht, dass es so schnell wieder, also weil wenn die jetzt 5 Modelle sich überlegt hätten, ne, dann hätten die jetzt ja auch alle droppen können, man hätte diskutiert, nicht sich auf eins geeinigt. Also ich glaube schon, dass das die einzige Patrone ist, die haben.
Best Case?
Dass sie damit durch den Knick kommen, mit dem jetzt, dass sie das Kompassmodell so oder mit Nuancen verabschieden. Weil ich da wirklich überzeugt davon bin, dass das im Wesentlichen für die ganz große Anzahl eine Verbesserung ist.
Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist im Minimum, also wir sind ja da weit weg davon, mit unseren nebligen Köpfen da irgendwas Konstruktives beitragen zu können, aber das ist aus meiner Sicht das Beste, was man bisher gehört hat dazu. Dazu mit dem breitesten Rücken, mit best abgestimmt, nicht nur da mal 2 Vereine aus Nordost und dann sagt irgendjemand, solidarisiert sich im Westen und sagt, ja, kann man von mir aus machen, sondern das ist wirklich ein breiteres Bündnis. Ich würde es mir noch breiter wünschen, frag mich auch, warum es noch nicht breiter ist, woran das liegt, aber das ist eine andere Geschichte, aber eben, es wäre schade und ich hoffe nicht, dass es die einzige Patrone ist, aber ich fürchte es auch. Und ich fürchte, wenn das so ist, dass auch diejenigen, die das gerne verhindern würden, das auch wissen. Und mein Worst-Case-Szenario ist auch, dass es dann am Ende, egal wie gut das jetzt geplant ist, egal wie gut die Idee ist, wie durchdacht das ist, wie viel Vereine und so man hinter sich hat, dass es am Ende zu leicht auszusitzen ist. Mhm. Das ist meine Befürchtung. Und das wär traurig, weil dann sehe ich es wie du, dann wird es so schnell vielleicht, ja, vielleicht wird es direkt danach gleich recht zügig noch einen Versuch geben, aber dann wird es schwierig, an dem Status quo irgendwas zu ändern, glaube ich. Ja, wir wünschen das Beste, hoffen das Beste. Und Jonas, du hast die letzten Worte.
Wir würden auf jeden Fall zustimmen.
Wir würden zustimmen. Ja, wenn uns mal jemand zuhören würde, dann würden wir zustimmen. Ansonsten gibt es bald noch News von uns. Wir haben uns mal wieder was überlegt. Da werden wir auch bei Gelegenheit mal im Discord nachfragen. Und zwar haben wir uns überlegt, wie wir für euch da draußen noch regelmäßiger senden können. Weil, sind wir mal ehrlich, wir haben uns noch nie explizit auf einen Veröffentlichungsrhythmus geeinigt. Schüttel deinen Kopf. Nö. Und das würden wir zum Teil zumindest gerne ändern, dass ihr auch regelmäßiger von uns hört. Da werdet ihr aber dann in den nächsten Wochen sicherlich mal in dem Podcast-Play eures Vertrauens entsprechendes auffinden. Und damit bis bald.
Tschüss.